Das ist ein Vortrag, den ich heute zum allerersten Mal halte über ein Abenteuer, was ich vor 27 Jahren erlebt habe, nämlich den Macintosh zu klonen mit einer kleinen Firma in Taiwan. Und es war für mich ganz interessant, das aufzuarbeiten. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen drüber reden, welche Probleme da auftauchen. Vielleicht noch mal ganz kurz, wir blenden zurück auf das Jahr 1977. Das war ungefähr die PC, also Personal Computer Welt damals. Also es gab den schon relativ erfolgreichen Apple II, den Atari TRS-80, auch Trash-80 genannt, und den Commodore. Alles 6502 Prozessoren, bis auf den TRS-80, der einen Z80 hatte. Von der Leistung alle ähnlich, so zwischen 1 und 2 Megahertz getaktete Computer. Ein zweiter Strang, der für diesen Vortrag auch relativ wichtig wird, ist halt nochmal Steve Jobs. Ich wiederhole nochmal so die Fakten, die viele kennen, aber so zum Eintunen. Apple ist ja gegründet von drei Leuten, Steve Jobs, Steve Wozniak, die alle ein bisschen ähnlich sind, alt sind wie die Leute, um die es später geht, aber auch ich. Und Ronald Wayne, vielleicht nochmal ganz spannend, der bei der Gründung von Apple dabei war, dann ausgestiegen ist, also seine Aktien an Jobs und Wozniak verkauft hat, für $500 oder sowas und dann nochmal für die Zahlung von weiteren $1,500 darauf verzichtet hat, jemals wieder Ansprüche gegen Apple geltend zu machen. Also nur nochmal so ein bisschen die Anfänge der PC-Industrie, wie da agiert wurde und wer da welche Rechte aufgegeben hat. 76 ist dann der Apple I entwickelt worden und dann kam 77 der Apple II. Ich glaube auch schon 77 und 78 habe ich schon mit dem Gerät gearbeitet, also ich bin auch ein relativ früher Apple-Nutzer. Ich habe damals Synthesizer-Steuerung mit dem Apple II gemacht, mit einem Künstler zusammen. Dann kam ja dieser legendäre Besuch von Jobs und auch, fällt mir wieder ein. Also dieser Besuch beim Xerox PARC, wo ja der Alto zu besichtigen war mit der grafischen Oberfläche. Insofern interessant, das ist nicht der reine Diebstahl gewesen, wie man das so gerne darstellt, dass Apple jetzt da hingegangen ist und sozusagen alles mitgenommen hat, was sie kriegen konnten, sondern es war auch so, dass Xerox 1 Million in Apple investiert hatte und sie dafür sozusagen das Recht eingekauft hatten, 3 Tage bei Xerox PARC zu gucken, was da zu holen ist, also an Gedanken, Vorstellungen, neuen Dingen. Und dann war halt diese berühmte Erkenntnis, dass eben die grafische Benutzeroberfläche wichtig wird. Das ist Jobs ziemlich schnell klar geworden und dann hat ja Apple alles dran gesetzt, das auch zu machen. Dann kam halt 93 die Lisa als Vorläufer vom Macintosh, also damals mit 1 Megabyte RAM. Deswegen auch beliebt bei Entwicklern, weil sie halt doppelt so viel Speicher hatte wie die größte Ausbaustufe des Mac 512. Und die ist dann auch in einem internen Machtkampf letzten Endes 94 beendet worden. Und Apple Jobs hatte ja die Arbeitsgruppe auch vom Lisa übernommen und hat dann eben den Mac gepusht. Und die Lisa ist tatsächlich auch in mehreren tausend Stück in einer Müllhalde in Utah vergraben worden, wo ab und zu Leute noch buddeln und alte Lisas ausgraben. Also ich habe selber eine, die ist tatsächlich auch eine ganz schöne Maschine. Was vielleicht so ein bisschen für den Spirit von Apple damals zählt, ist natürlich dieses freie, wilde, auch bei Xerox PARC natürlich auch erstaunlicherweise, obwohl Xerox natürlich eine klassische amerikanische strukturierte Firma ist. Aber Apple hat halt sehr früh vom Marketing auch versucht, den Rebellen raushängen zu lassen und sozusagen gegen das Establishment zu sein. Da ist ja dieser, ich will den gar nicht spielen, aber wir kennen den alle, dieser berühmte Werbespot, warum 1984 nicht 1984 wird, also wo natürlich mit dem Titel des Buches gespielt wird und wo diese gut aussehende Frau hier mit dem Hammer in diesen Raum reinläuft, links und rechts sitzen diese grau gekleideten Typen, die gebrainwashed auf diesen riesigen Schirm gucken, wo Big Brother sozusagen runterguckt und sie schafft dann durchzulaufen und diesen Hammer in diesen Schirm zu werfen und dann kommt halt dieser berühmte Spruch eben, warum 1984, also zur Einführung des Macs eben nicht 1984 wie in dem Buch wird, so. Ja. Der nächste Strang dieser ganzen Erzählung ist Taiwan 1987. Also vielleicht ganz kurz zur Geschichte Taiwans. Es ist ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also Taiwan war ja ursprünglich ein integraler Bestandteil von China. Es gab zwei wichtige Leute in China, nämlich Chiang Kai-shek und Mao Zedong. Die haben sich dann zerstritten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Chiang Kai-shek ist abgehauen, hat den chinesischen Nationalschatz mitgenommen und ist auf diese kleine Insel Formosa, also Taiwan, ausgewandert und hat da einen eigenen Staat gegründet, nämlich das heutige Republic of China, Taiwan. Und dort lebt halt der 1958 geborene Lloyd Chen, seinerseits auch ein Sohn, muss man sagen, Sohn aus wichtigem Haushalt. Also sein Vater war ein enger Freund von Chiang Kai-shek und er hat in einen der wichtigsten Häfen Taiwans ausgebaut, also der Vater von Lloyd Chen. Und Lloyd hat halt mit 20 seiner Mutter gesagt, die gerade nach Amerika fuhr, bring mir ein paar Personal Computer mit, die es da gibt. Und hat halt eben damals den Apple II, TS-80 und den Ohio Scientific mitgebracht. Den Commodore war damals der PET 2001. So. Und die hat diese Computer mit nach Taiwan gebracht. Er hat die sich angesehen und hat gesagt, Mensch, den Apple II kann ich klonen. So. Und dann hat er den halt auseinandergenommen, hat seinen ersten Mac-Klon gebaut und es gab richtig Ärger mit Apple. Also das ist sehr eskaliert. Es gab richtig einen Handelskrieg eigentlich zwischen Taiwan und den USA zu der Zeit und das ist letzten Endes nur abgebogen, weil Lloyds Vater eben dieser wichtige Regierungsbeamte war und man sozusagen verhindert hat, dass das zu persönlichen Konsequenzen führt. Während diese ganze Apple-Geschichte läuft, kommt ja 1981 kommt der IBM PC. Das ist auch die Zeit, wo ich nach Hamburg gezogen bin, aus Wolfsburg damals, und angefangen in der Personal Computer Industrie zu arbeiten für einen PC, richtig IBM PC Distributor. Mein erster Job war, glaube ich, 100 Computer im Keller konfigurieren, mit Adlin die Auto-Exec schreiben und solche Sachen. Ich habe aber viel gelernt in der Zeit, so. IBM war am Anfang ja eigentlich ein Apple II-Klon, wenn man das genau nimmt. Also der Apple II hat ja in der alten Form 64K, der IBM-PC hat 640K, also genau 10-mal so viel. Das ganze Slot-Konzept und verschiedene Sachen hat man sich einfach bei Apple abgeguckt, aber man hat natürlich alles größer gemacht. Und vor allen Dingen hat man eine Sache anders gemacht. Also Apple war eigentlich immer sehr gegen's Klonen, muss man sagen. Also das war ihr großes Problem, aber vielleicht auch ihr Schicksal, weil es eben verhindert hat, dass der Marktanteil von Apple immer relativ klein geblieben ist. IBM hat das alles ein bisschen anders gemacht. Die haben halt nur Standardbauteile, also so TTL-Chips und so ein Kram, wie man die bei jedem Radio Shack oder hier beim Konrad kaufen kann. Daraus haben sie halt ihren IBM-PC gebaut. Und das Wichtige war zwei Sachen. Es gab keine Lizenzen zu zahlen an IBM. Dann kamen sehr schnell sozusagen kompatible ROMs, insbesondere von Phoenix, die halt das ganze BIOS kompatibel reingeniert haben und verkauft haben. Und das Wichtigste war eigentlich dieses Buch, was wir hier sehen. Das ist nämlich das IBM Technical Reference Manual. Und der PC heißt, wie heißt der, glaube ich, der ist der 5150, heißt der, glaube ich, der erste PC noch ohne Festplatte, so. Und wenn man dieses Buch liest, da ist alles drin, Schaltpläne, Beschreibung, BIOS-Listing, richtig quasi die Bauanleitung natürlich für den IBM-PC. Und das hat natürlich dazu geführt, dass da relativ schnell die Taiwanesen am Anfang, also als Taiwan noch bezahlbar war, die Taiwanesen angefangen haben, eben IBM-Klons zu bauen mit großen Kompatibilitätsproblemen am Anfang, aber dann immer besser. Produktion ist heute in Taiwan unbezahlbar, also auch in China wird es schon fast zu teuer. Das sind aber so normale Entwicklungen, ja. Und natürlich hatte jeder im Schrank, der irgendwas mit PCs zu tun hatte, dieses Buch da liegen. Ich habe auch noch meine alten Exemplare irgendwo, wie gesagt, die konkrete Bauanleitung für den PC. Diese ganze Dramatik, die sich dann entwickelt hat, also durch die Clones letzten Endes, haben sich die Marktanteile von IBM und Clones wesentlich multipliziert. Ich habe hier mal zwei Grafiken nochmal. Das ist einmal 75 bis 81 und 82 bis 89. In der zweiten Grafik, das blaue, ist halt IBM und PCs und Clones. In der ersten Grafik sieht man eigentlich noch, da ist Apple, der Apple II, der rote Teil, der ist zwar nicht super groß, aber Apple hätte eine gute Chance gehabt, einen größeren Marktanteil zu haben, weil sie eigentlich sehr gut gestartet sind. Und viele von den Computern, die man damals wichtig fand, sind ja dann ziemlich schnell auch vom Markt verschwunden. So. Und der Kipppunkt war sozusagen von 82 bis 83, also 82 gab es so knapp 300.000 Apple II und 250.000 PCs. Und ein Jahr später gab es 420.000 Apple II und 1,3 Millionen IBMs. Also es ist komplett in diesem einen Jahr komplett gekippt, die Marktanteile pro IBM und Clones. So, also Apple hat halt so Anfang der 80er Jahre, wie wir gerade in der Grafik gesehen haben, massives Problem. Der Apple II ist technisch überholt, weil der IBM-PC natürlich immer besser und stärker wurde und natürlich auch die Preise gefallen sind. Dann hat Apple diesen Apple III versucht zu bauen, der vielleicht technisch ganz schön ist, aber ein kompletter Flop war. Und natürlich, also wenn man heute mal auf einem alten Mac arbeitet, merkt man das natürlich. Der sieht zwar schön aus, aber eigentlich kann man nichts Richtiges damit machen. So. Und dieses Problem führt natürlich dazu, dass Apple ein massives Finanzproblem hat, weil die Umsätze einfach ausbleiben. Jobs hatte den Mac in seiner Vision durchgepowert und hat dann natürlich auch prompt gleich den internen Kampf gegen Scully verloren, der ja von Coca-Cola kam, wie wir wissen. Also Jobs hat ihn ja mit diesem berühmten Spruch angeworben: Willst du dein Leben lang mit Zucker gesüßtes Wasser verkaufen oder die Zukunft mitgestalten? Und dann hatte John Scully halt gesagt, klar, komme ich an Bord. Und hat dann aber, Jobs hat dann schnell gegen Scully auch verloren. Und Apple war ja, Jobs war dann nicht mehr bei Apple. Und irgendwo, also der Klon, über den ich rede, ist Ende der 80er Jahre, aber irgendwann, 5 Jahre später, hat Apple eigentlich gedämmert, irgendwie müssen wir mit uns der Situation beschäftigen, dass wir nicht alleine dieses ganze Biotop Apple ausbauen können. Wir brauchen eigentlich kompatible so. Und es gab eben 5 Jahre bei Apple, also 3 Jahre bei Apple, wo man tatsächlich an eine größere Zahl von ungefähr 30 Unternehmen das BIOS und also die beiden ROMs und das Betriebssystem lizenziert hat. Und da ist auch tatsächlich interessante Maschinen entstanden, die relativ schnell waren, die preislich ganz interessant waren. Nur dann passierte halt Folgendes: Jobs ist halt zu Apple zurückgekommen nach diesem ganzen Next-Exkurs. Hat Apple ja das Next-Betriebssystem für viel Geld verkauft und in seiner kontrollierenden Art konnte er natürlich nicht ertragen, dass es Maschinen gab, deren Aussehen und so weiter er nicht kontrollieren konnte, und das Programm, das Klonprogramm von Apple ist sofort gestoppt worden. Ich glaube, er hat an irgendeine Firma, Unitron oder so, oder vielleicht auch Radius, sind 100 Millionen Dollar bezahlt worden, um die Lizenzen zurückzukaufen, und das war sozusagen das Ende des Clone-Business. Es gab einen ganz interessanten Clone, der völlig unabhängig von dem allen entstanden ist. Also wie wir wissen, ist ja Anfang der 60er bis Mitte der 80er ja in Brasilien eine Militärdiktatur gewesen, die bestimmte eigene Gesetze erlassen hat, die sozusagen, sagen wir heute so ein bisschen, ich will nicht das mit Nordkorea vergleichen, aber oder Kuba, aber wo man sozusagen abseits des normalen Kapitalismus eben seine Regeln erlassen hat und konnte. Und Brasilien hat dann verboten, dass aus dem Ausland Computer importiert werden, und hat damit sozusagen Biotop geschaffen für eigene Entwicklung in Brasilien. Und dann ist eben diese Firma Unitron gekommen und hat, wie sie selber sagen, re-engineert. Ich glaube das nicht so ganz, aber also es geht um dieses Clean-Room-Bedingungen. Das heißt, unter Aufsicht von Anwälten sitzen Programmierer da und entwickeln Routine für Routine das, was nötig ist, ohne den Source-Code von Apple zu kennen und dieselbe Funktionalität zu erzeugen. Das wäre sozusagen sauberes Re-Engineering. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben, aber sie sagen es zumindest so. Und dann Mitte der 80er war dieses Business aber plötzlich zu Ende. Es geht hier um den Mac 512, also es geht noch nicht um den Plus. Wir sehen auf der linken Seite diesen Klon von Unitron. Der hat zwei Diskettenlaufwerke, sieht sonst so ein bisschen ähnlich aus wie der Mac, der rechts daneben steht. An sich keine schlechte Maschine, nur dann war halt so, dass unter der Reagan-Regierung in den USA Gesetze erlassen wurden, um das Handelsdefizit der USA mit verschiedenen Ländern runterzubringen. Und das war ein Gesetz, was der amerikanischen Regierung erlaubt, gegen unliebsame Computerhersteller letzten Endes Handelssanktionen zu erlassen. Und das hat am Ende dazu geführt, ich hatte mal ein Gespräch mit dem Geraldo, dass Apple, also dass sozusagen Apple-Anwälte mit lokaler Polizei in die Firma Unitron reingegangen sind, die, wie man so schön sagt, hops genommen haben, und damit war das Business eigentlich zu Ende in Brasilien. Also die Militärdiktatur war auch gerade zu Ende. Man bemühte sich natürlich um vernünftige Beziehungen. So, jetzt kommen wir zum Macintosh Plus Klon Jonathan, mit dem ich eigentlich viel zu tun hatte. Also Lloyd Chen, den wir vorhin schon kennengelernt hatten, hatte halt den Apple II in den 70ern geklont, hat damit große Schwierigkeiten gekriegt, aber konnte natürlich sozusagen das Jagen nicht lassen und ist dann konfrontiert worden. Also wir sind ja alle, muss man dazu sagen, wir sind ja alle richtige Apple-Liebhaber in Wirklichkeit. So, also auch wenn man sozusagen das klont, ging es eigentlich mehr darum, klar, man wollte auch Geld verdienen, aber es ging natürlich darum, diese tolle Plattform mehr Leuten zugänglich zu machen, und eigentlich waren wir alle begeisterte Mac-User. Und natürlich Lloyd Chen und ich auch. Also ich habe auch vom ersten Tag mit dem Mac gearbeitet, nicht ohne Widerwillen, aber tatsächlich dann auch. Und so, also Lloyd stößt halt auf den Mac Plus, der eine Weiterentwicklung war des Mac 512. Insbesondere konnte er jetzt halt bis 4 Megabyte RAM aufrüsten. Er war noch immer genauso langsam wie der alte Mac, weil 68.000 mit knapp 8 Megahertz, aber der Mac Plus hatte immer einen SCSI-Port und verschiedene Sachen, die ihn sozusagen ein bisschen seriöser arbeiten ließen. Es gab vorher so, aus heutiger Sicht würde ich sagen, echt kranke Festplatten, die halt über serielle Ports die Daten rüberschaufelten in einer unglaublich langsamen Geschwindigkeit. Wie hießen die, Paradise oder irgendwie so 20 Megabyte Platten. Und Lloyd hat dann geschafft, eben das Motherboard, um das es eigentlich immer ging, das sehen wir gleich noch, zu klonen komplett. Er hat mehrere, ich weiß nicht genau, wie viele Ingenieure er um sich hatte, aber er hat mehrere Großleistungen vollbracht. Also Apple hatte sich in einem komplizierten internen Prozess für dieses Sony Drive entschieden, diese Plastikhülle, 3,5 Zoll, diese Rigid-Hülle, im Gegensatz zu der alten Floppy. Und Sony hatte sehr große Schwierigkeiten, das Ding zu bauen. Und Sony war zu der Zeit ja nicht das, was es heute ist, sozusagen dieser Schatten, den wir kennen, sondern es war eine richtig mächtige, große, japanische, vorwärtsdenkende Firma. Und was passiert ist, Apple war der einzige Lieferant dieses Laufwerks. Also das hatte diesen Auto, diesen Eject und einige andere Sachen, variable Geschwindigkeit bei dem Schreiben. Und Lloyd hat halt geschafft, mit einer Firma Fujitsu Copal dieses Drive nachzubauen, den dafür nötigen Controller, die ganze Realtime-Clock. Er hat, es gab es eigentlich auch als externe Funktionalität, er hat so einen sogenannten Grappler in dieses Motherboard integriert, sodass man auch nicht die teuren Apple-Drucker nehmen musste, sondern ganz normale Centronics-Drucker. Und das ganze Ding war am Ende 30% billiger, also war vielleicht auch ein Problem, weil es hätte wesentlich billiger sein müssen, aber das war halt so der Deal. Hier sehen wir nochmal das Original, jetzt hieß dann Jenny Board. Klassische, also sieht nicht unähnlich aus wie das Macintosh Plus Board natürlich. Wir sehen auf der linken Seite die ganzen Anschlüsse, SCSI-Anschlüsse, Apple Talk, Modem-Port, Printer-Port, Bildschirm. Rechts unten diese fetten Dinger, das sind die 1 Megabyte RAM-Dinger zum Reinstecken. Oben hier, ich glaube, ich gehe mal dahin, da stecken die Apple-ROMs drin. Auf diesem Board hier sind es auch originale Apple-ROMs. Also ich sehe das von hier, weil es halt keine EEPROMs sind, die man selber programmieren konnte oder kopieren konnte, sondern das sind hier die Originalen. Hier rechts, wo jetzt der Cursor ist, das ist mal so ein Blick auf die sogenannten kopierten ROMs. Also dieses Motherboard war voll funktionsfähig, kann man auch draußen sehen, kann alles, was der Mac Plus kann, aber es braucht halt zwei Dinge von Apple. Es braucht die ROMs, also die niedergeschriebenen Informationen des Betriebssystems, die hardwaremäßig vorliegen, und es braucht das Betriebssystem in Form von Software. Und Apple hatte mal einen Prozess geführt gegen Franklin in den 70ern. Franklin war der Erste, der einen richtigen Apple II-Klon gebaut hat. Und es gab dann eine berühmte Rechtsprechung, Apple versus Franklin. Und in der ersten Instanz hatte Franklin tatsächlich gegen Apple gewonnen und durfte sozusagen dann legal die ROMs kopieren unter relativ abenteuerlichen Argumentationen. Es ging darum, dass man gesagt hat, dass das Betriebssystem, das lag ja nur sozusagen als Bits und Bytes vor, nicht nur maschinenlesbar sein muss, sondern dass man nur was copyrighten kann, was als auch als Text existiert. Also der Ausdruck des Betriebssystems war nach damaliger Rechtsprechung schützbar, aber nicht die kompilierte Form, die auf ROMs gebrannt wurde. Und das war der Prozess, den Franklin erst gewonnen hat und dann in einer späteren Entwicklung wieder verloren hat. Und dieser Teil, der ist halt in diesen ROMs hier drin. Hier unten nochmal die erste Version, nur als Zeichnung von diesem Jenny Board. Das Wichtige dabei ist, dass man das ursprünglich auch mit einem freien Steckplatz ausgeliefert hat, wo man alternative Betriebssysteme hätte drauf installieren können. Also die Argumentation war natürlich immer relativ einfach. Wir verkaufen hier nur was wir re-engineert haben, und es ist ja sozusagen Verantwortung des Benutzers, damit zu tun, was er will. Und es gab tatsächlich Firmen, die diese ROMs verkauft haben. Man konnte die auch bei Apple kaufen. Und man konnte natürlich auch, wenn man einen EEPROM-Kopierer hatte, die einfach kopieren von jemandem, der sie hatte. So, ganz, ganz kurz noch zu mir selber, weil ich jetzt auch in diese Geschichte eintrete. Das bin ich hier damals als Redakteur der Leserbriefseite der Zeitschrift MacUp. Ich bin 1957 geboren, habe ein bisschen Physik, Biologie und Informatik studiert, bin dann in die Kunst gegangen, habe eine Künstlergruppe gehabt, 7 Jahre lang mit einem Freund, und bin dann 84 eben in die Computerindustrie hardcore gegangen, in diesen Keller, wo ich halt anfing, IBM-PCs zu konfigurieren und dann Abteilungsleiter war für die Auslieferung von IBM-PCs in Hamburg. Das ging 3 Jahre gut, und bin dann aber bei der Zeitschrift MacUp, damals die erste Zeitschrift überhaupt, die sich um Macintosh und Apple gekümmert hat, als Redakteur angefangen und habe eine Anzahl von ganz spannenden Geschichten geschrieben, bis zu also Einführung des Internets zum Beispiel bei MacUp, dann auch die ganze Cyberspace-Geschichte. Also ich hatte eine längere Reise 1990 im Silicon Valley, wo ich dann für MacUp auch die ganze virtuellen Welten erforscht habe und so. Das waren schon ganz spannende Zeiten eigentlich. Ich war halt spezialisiert sehr auf Hardware, Software, digitale Kameras, wen wundert's, so. Und habe mir bei der Gelegenheit ein lebenslanges Verbot eingehandelt, bei Apple-Pressekonferenzen teilzunehmen, weil halt man als Journalist natürlich schon auch gewisse Privilegien hat, Dinge zu erfahren. Und es gab irgendeine Pressekonferenz, wo ich tatsächlich irgendeinen damaligen Apple-Chef irgendwas gefragt habe über die Ausliefersituation irgendeines Gerätes, und die damalige Pressechefin von Apple Deutschland, Renate Knüfer, der ein oder andere wird sie noch kennen hier, hat mir dann diesen Brief geschrieben, den ich auch noch irgendwo habe tatsächlich. Da steht drin, das Wort lebenslanges Verbot, an Apple-Pressekonferenzen teilzunehmen. <lacht> 1988 fing ich halt an, oder ein bisschen eher noch bei MacUp. Wir sehen hier so einen typischen Titel. Frühes Desktop Publishing, also das hatte auch genau ein A4-Format, weil das eben das Format war, was man auf dem Laserwriter auch ausdrucken konnte. Und war eigentlich eine sehr schöne, rührige, relativ offene Zeitung, wo wir alle viel Spaß gehabt haben. Und ich habe im Jahr 1988 3 Artikel geschrieben. Man muss sich damals vorstellen, der Macintosh war ein geschlossenes Gehäuse, wie so oft bei Apple. Um den öffnen zu dürfen, musste man zertifizierter Apple-Techniker sein. Das war ein Lehrgang, der sehr teuer war. Den hatte ich auch irgendwann mal gemacht, weil ich halt bei diesem Distributor arbeitete und die mir das irgendwie bezahlt haben. Aber es gab natürlich damals auch das erste Spezialwerkzeug von Apple, diese Geräte zu öffnen. Also Es ist so ein langer Torx-Schraubenzieher. Ich habe den auch noch zu Hause. Der ist eben sehr lang, weil man unter die Schrauben hinten am Griff muss. Und Torx war in Deutschland damals natürlich völlig unbekannt. Also heute kann man das nicht im Baumarkt kaufen, aber damals war halt Torx in Deutschland völlig unbekannt. Und dieser Gedanke irgendwie, dieses heilige Gerät zu öffnen, das war eigentlich meine Triebfeder so. Also das da rein, da wollte ich rein, da wollte ich sehen, wie das funktioniert so. Und habe den halt tatsächlich aufgeschraubt sozusagen unerlaubterweise und habe halt einen langen Artikel darüber geschrieben, wie der eigentlich funktioniert. Also wie die Maus funktioniert, wie die ganzen Netzteile, was da alles drin ist. Und wenn man natürlich erstmal angefangen hat, dann kann man nicht mehr locker lassen so. Und der nächste Artikel, den ich geschrieben habe, war schon ein Artikel, wie baue ich meinen Mac eigentlich selber. Und ich zeige den gleich nochmal. Ich habe dann damals auch noch mit dem Original Mac Motherboard, aber das war schon alles sozusagen Sakrileg. Der nächste Artikel dann war nochmal über dieses kommende Clone-Business. War mir auch klar geworden, das muss jetzt bald losgehen. Das hat natürlich Apple sicherlich auch sehr unangenehm berührt, dass da so offen drüber gesprochen wird. Aber ich habe das halt gemacht und habe damals eben diesen Satz geschrieben, ich prognostiziere einen Mac Plus kompatiblen für unter 1500 D-Mark damals. Und der andere Satz, den finde ich nochmal in Bezug auf die Diskussion, die Wolfgang Ernst und ich gestern nochmal hatten, ganz interessant. Also Leibniz sagt ja sozusagen, das Gehirn ist ja nur eine Mühle und wenn ich reingehe, sehe ich zwar Zahnräder, aber keine Gedanken und Gefühle, also schreibt er in seiner Monadologie. Und eigentlich genau getrieben von diesem selben Gedanken habe ich halt den Mac aufgemacht und habe nachgesehen und habe halt nur Chips und Drähte gefunden. Und Apple hat natürlich immer versucht, uns weiszumachen, dass irgendwie da eine Seele drin ist, dass da irgendwas ist, was mehr ist als Chips und Drähte. So. Und eigentlich um diese Lüge aufzudecken, also das war so ein ganz wichtiger Ansatz für mich, habe ich halt dann angefangen, das alles zu machen. So. Das Spannende ist eigentlich in meiner persönlichen Karriere, diese ganzen Artikel hat eine kleine Firma in Taiwan gelesen. Also Lloyd Chen und seine Leute haben halt auf irgendwelchen Umwegen in Taiwan diese deutsche Zeitschrift gefunden und haben gelesen, dass da irgendein Typ in Deutschland wilde Sachen macht. So. Und dann kam halt dieser denkwürdige Moment, das sieht man hier unten in dem kleinen, ich habe das Original-Fax noch, da steht also, zwei Leute wollen mich unbedingt kennenlernen. Also es war ein japanischer Geschäftsmann, der war ungefähr 50, bisschen übergewichtig, schwerer Trinker, aber ein Japaner klassischer Schule, also so richtig, wie das eben damals war. Der hatte irgendeinen genialen Vertrag mit einer Steckerfirma und hatte offensichtlich genug Geld und war der deutsche Importeur von Jonathan. So, die besuchten mich also in einem riesigen schwarzen Mercedes. Ich war natürlich gerade über 30 sozusagen noch grün hinter den Ohren und holten mich ab nach Taiwan so. Das ist nochmal der Artikel, wo ich meinen Mac selber baue. Ich habe den mal irgendwann einer Freundin geschenkt und der ist wahrscheinlich jetzt irgendwo auf der Welt, aber zum Glück gibt es diese Fotos noch. Also es ist ein mehrseitiger Artikel, wie man das alles macht, welche Netzteile, welche Monitore, wie man die Gehäuse baut, Lüfter, bla bla, was man alles macht. Und da oben sieht man mich in der Zeit eben das Ding von außen zu sehen, so ein graues Blechgehäuse und unten nochmal so die wilde Innenwelt. Es waren kurzum, alle waren begeistert, mich jetzt kennengelernt zu haben, weil der Japaner hatte halt keine Ahnung von deutschem Marketing und Markt und ich war halt sozusagen für die genau der Richtige und war von dem Moment an mit an Bord. Dann kam diese berüchtigte Präsentation des Mac Plus Klons auf der CeBIT 89. Also das war, wir haben schon richtig, also jetzt, ich will keine Fäkalsprache genommen, aber schon richtig auf die Kacke gehauen. Also damals, wir hatten super mikrokleinen Stand. Es gab einen berühmten Spiegelartikel, den zeige ich gleich nochmal. Der Stand war zwischen dem Notausgang und der Herrentoilette und war ungefähr so groß wie ein Tisch. So. Und da stand der Mac Plus Klon drauf. Und wir hatten in jedem Moment der Präsentation 500 Leute da. Es war so unglaublich. Also es war natürlich, vielleicht waren die Hälfte davon Apple-Anwälte, aber es war wirklich eine unglaubliche Geschichte so. Und auch heute, wie gesagt, alles schwer zu verstehen, aber wir haben halt so als Spaß haben wir den natürlich dann als, also der Apple war sozusagen die Tomate und das hieß dann tomatenkompatibel oder waren es doch Bananen und so, solche Spiele haben wir gemacht und natürlich habe so ein paar alte Flyer gefunden, also wenn Sie nicht in den sauren Apfel beißen wollen. So, noch während der CeBIT, stimmt das überhaupt? Nee. Kurz nach der CeBIT, die Woche nach der CeBIT, kam der Spiegelartikel. Also ein Freund von mir, Klaus Mazia, hatte den Artikel geschrieben und wir hatten 3 Seiten im Spiegel über diese Macintosh-Klon-Präsentation auf der CeBIT. Das war, Kohl war noch an der Regierung. Hier sehen wir den Artikel, der geht auf der nächsten Seite noch weiter. Das war hier die Präsentation. Wir haben hier so Äpfel, Bananen und Tomaten draufgelegt. Und die Leute waren natürlich begeistert. Das war eine unglaubliche Geschichte und so. Und einen Tag später, eine der wichtigsten Macintosh-Computerzeitungen damals war die Mac Week. International natürlich hat dann den Trag drauf, war der nächste Artikel auf der Titelseite, war der Macintosh-Klon. Hier rechts sieht man mich, wie ich das Gerät da präsentiere, auch auf der CeBIT so. Und dann begann halt das richtige Abenteuer. Also ich bin dann im Jahr 1989 4-mal in Taiwan gewesen und 2-mal um die Welt geflogen. Natürlich alles Business Class, alles 5-Sterne-Hotels, es war wirklich sehr schön. Alles bezahlt von Fukunaga und den Taiwanesen. Beim ersten Mal war ich halt mit Fukunaga da. Man sieht mich hier mit einer meiner Meinung nach unanständigen Handgeste, aber da sitze ich halt im Business Class der China Airlines und fliege nach Taiwan und fahre jetzt zu meinen Helden sozusagen, die den Macintosh geklont haben und ich habe ihn so schön auf der CeBIT gezeigt. Und ich bin, wie gesagt, in diesem Jahr 4-mal in Taiwan gewesen und 2-mal davon sind wir direkt weitergeflogen, von Taiwan dann über Hawaii, Amerika und dann zurück nach Europa. Eine Sache ist ganz interessant, schon auch beim ersten Mal in Taiwan, dann San Francisco, dachten Fukunaga und ich uns, irgendwie machen wir doch was Illegales hier oder vielleicht ist es schwierig, was wir hier machen, vielleicht ist es interpretierbar, lass uns zu Apple gehen und fragen, ob wir das dürfen. So, ich bei Apple angerufen, Termin gemacht. Der Mann sitzt da, der steht da unten noch im Bild, das ist Irving Rappaport, damals der Vizechef des Intellectual Property Departments von Apple. Ich also und Fukunaga zu Apple rein und es waren nur Rappaport im Raum und Fukunaga und ich habe halt so eine Liste von Fragen vorbereitet gehabt so und die haben eigentlich auch gar nichts gesagt. Die wollten uns nur aushorchen, was wir eigentlich vorhaben. Ich war so ein bisschen unsicher, weil ich auch dachte, es wird bestimmt alles belauscht, was wir reden und so. Aber es war schon so die Höhle des Löwen. Wir sind da hingegangen, wir haben es versucht. Aber es ist natürlich nie was passiert. Wir reden jetzt auch, wie gesagt, über 89. So, wegen einiger Vorgänge, die ich damals nicht wusste, die ich aber später noch erkläre, hat Lloyd dann aufgehört, das Mac Plus Board, das Kompatible zu bauen und hat seine Geschäftsphilosophie ein bisschen geändert. Es kam nämlich damals der Apple Laptop aus, der erste. Der Apple Laptop kostete damals 17.100 D-Mark, 1 Megabyte, 40 Megabyte Platte. Und Lloyd dachte sich, das können wir alles besser und einfacher. Es gab natürlich damals eine Menge Macs, die irgendwie schon in der Ecke standen, aber noch liefen so. Und die Idee war, wir nehmen die alten Motherboards, die originalen Motherboards von Apple, bauen die in ein Gehäuse ein, was ein LCD hat und den üblichen Kram drumherum, aber nicht mal einen Akku, und bauen daraus so ein Laptop Portable. Und das ist dieses Gerät unten. Das haben wir dann ungefähr zu einem Drittel des Preises von dem Apple Laptop verkauft. Es war natürlich alles zu kompliziert, die Qualität war zu schlecht, es ging auch nicht so richtig, aber es war so halbwegs okay. Auf jeden Fall Geschäftsmodell umgestellt von dem reinen Klon eben sozusagen nur noch als Zusatzgerät, weil wir nicht mehr die originalen Apple-ROMs brauchten und auch nicht mehr das Betriebssystem, weil das hatten die Leute ja von ihrem Apple. So, hier nochmal so wichtig die Argumente aufgelistet, was halt zum Ende dieses Clone-Business geführt haben. Einmal waren wir zu teuer. Also Es reicht halt nicht, 30% billiger zu sein. Der Apple Plus wurde halt auch zunehmend billiger, damals noch 3.822 D-Mark. Ich habe noch mal so eine Apple-Preisliste mir angesehen. Übrigens kosten die ROMs 89 Euro D-Mark bei Apple damals. Dann hat Apple selber den Mac Plus eingestellt. Es kam mir dann der Apple, also die ganzen SEs und dann die Zweier und wie die alle hießen. Der Apple II, also der Jonathan hatte nie ein richtiges Kompatibilitätsproblem, das Gerät läuft einfach, aber beim Computerbauen kann halt viel schief gehen und es gab immer wieder kleine Qualitätsprobleme und wie gesagt, da reichen halt 30% nicht aus. Dann hatte sich inzwischen rumgesprochen, dass das mit der Legalität vielleicht doch nicht so leicht ist. Dann kam halt nochmal diese ganze Lizenzierung und das hatte ich ja schon mal erzählt. So, und dann kam der harte Schlag von Apple gegen die Firma in Taiwan. Am 22.03. sind die in Taiwan mit einem amerikanischen Anwalt, der keine Zulassung in Taiwan hatte, und der lokalen Polizei in Lloyds Büro gegangen, haben da alles Mögliche durchsucht, mitgenommen, ausgeräumt. Also das angeblich wegen eben illegaler Kopien. Und dann gab es eben eine richtige Anklage oder Criminal Complaint. 5 Individuals, ich kann mir auch vorstellen, wer das war, für letztendlich die ganzen Taten, die wir begangen hatten. Also jetzt das auf der CeBIT zu zeigen, den Laptop, was da alles war. Was nochmal ganz interessant war, war, dass jetzt es wieder, also zu der Zeit waren die USA wieder in einem leichten Handelskrieg auch mit verschiedenen Ländern eben, wegen ihres unermesslichen Handelsdefizits. Und tatsächlich ist das Jenny Board und der Mac Plus Klon in diese Liste der Beschwerden der amerikanischen Regierung gegen die taiwanesische aufgenommen worden. Und es wurde gedroht, dass Handelssanktionen erlassen wurden, wenn das nicht gestoppt wird. Also das waren so auch die Methoden von Apple. Und die sind da echt nicht zimperlich, kann ich nur sagen. Waren halt dann zwei Dinge. Lloyds Argumentation war halt, wir haben halt nur dieses re-engineered Board gebaut, alles andere ist sozusagen bei dem Benutzer. Und erstaunlicherweise war die Firma Accord plötzlich gar nicht mehr existent. Also die war 1989 im Juni irgendwann abgemeldet und damit gar nicht mehr Ansprechpartner dieser ganzen Sache. Wie die das hingekriegt haben, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch vorsorglich das abgemeldet oder irgendwas, aber es gab die Firma einfach nicht mehr. So, dann ging es nochmal richtig rund in der Presse, weil natürlich Lloyd jetzt auch nicht unwichtig in Taiwan war und seine Familie und so weiter. Es gab eine Zeit lang einen relativ heftigen Pressekrieg. Dies hier ist zum Beispiel ein Fax, was ich noch zu Hause habe, in der South China Morning Post, die in Asien relativ wichtiges englischsprachiges Zeitung ist. Das ist schon auf großer Ebene besprochen worden, wie Apple halt mit Firmen in Taiwan umgeht und was da alles gemacht wurde. Aber natürlich kann man sich vorstellen, mit so einem Hintergrund kann man keine Geschäfte machen und das Business war einfach zu Ende. Hier nochmal ein ganz schönes Foto, was ich in meiner Recherche gefunden habe. Hier sind halt die Jungs in Taiwan, also Lloyd ist der ganz links, Jun Kuizumi, Johnson Gao war Assistent von Mark Hara. Mark Hara ist Japaner, wie man auch am Gesicht eigentlich unschwer sehen kann, mit 30 Jahren Unterschied. Also so sehen halt die Revolutionäre aus und so sehen sie dann 30 Jahre später aus. Das Projekt ist jetzt 27 Jahre her, also dass ich das gemacht habe oder mit daran beteiligt war. Mir ist nochmal aufgefallen, dass tatsächlich die Geschichtsschreibung auch sehr mit dem Internet und seinem Nichtvorhandensein zu der Zeit verknüpft ist. Also es gibt fast überhaupt keine, ich habe 10 Leute angerufen, angemeldet, die ich alle noch kenne. Niemand hat mehr Fotos, nirgendwo ist was gespeichert. Das ist wie ausgelöscht letzten Endes. Die Digitalkameras kamen erst Mitte der 90er Jahre, also wenn damals Fotos gemacht wurden, musste die jemand scannen, speichern, Speicher war teuer, so. Das ist also, da verschwinden einfach unendlich viele Sachen, weil die Medien nicht da waren und weil einfach die Speicherfähigkeit nicht da waren. Interessant ist auch, dass Gespräche im Allgemeinen unergiebig sind, also mit, manchmal liest man ja so in der Zeitung, wenn Leute befragt werden über ich will jetzt nicht sagen, wie es im Dritten Reich war, aber so über Dinge, die 30 Jahre her sind, und mich wundert eigentlich, wie konkret Leute sich über an irgendwas erinnern können. Die 10 Leute, die ich gesprochen habe, konnten sich an gar nichts erinnern. Also es war, ist erstaunlich, wie Erinnerung auch so relativ ist. Wie gesagt, ja, Browser 93, 94, also Mosaic, Netscape, das waren ja die Werkzeuge, das Internet zu bedienen überhaupt erstmal. Es gab ja schon vorher, aber zu bedienen. Und da das nicht da war, gibt's halt auch nichts. Ich bin auch darauf gekommen, dass meine eigenen Erinnerungen erstaunlich unpräzise sind. Zum Beispiel, ich dachte immer, dass wir relativ spät Apple in dem ganzen Dings kontaktet hätten, ob wir das lizenzieren können. Aber es war tatsächlich auf der ersten Reise. Solche Dinge sind dann für mich auch nochmal rausgekommen. Also man muss sich da auch selber korrigieren. Und was wir hier sehen, ist nochmal, sind meine Kalendertagebücher, die ich seit den 80ern führe, wo ich halt jeden Tag reinschreibe, wo ich war und was ich mehr oder weniger gemacht habe. Das sind natürlich unheimliche Hilfen bei solchen Prozessen, das alles wieder hochzubringen. Und dann eben bin ich bis in die Visa-Stempel in den Pässen gegangen, um die ganzen Daten rauszufinden. Interessant ist dann auch natürlich, dass Leute, also jetzt wird es ein bisschen politisch, aber Geschichte ist natürlich immer auch Geschichte der Sieger. Und ich gehe dann schon sehr kritisch auch an so Bücher ran wie die Isaacson-Biografie von Steve Jobs. Also wenn sozusagen die Sicht der anderen Seite gezeigt wird oder erzählt wird, wo natürlich viele Sachen nicht drin sind und anders dargestellt werden. Gut, das war's. Wenn ihr Fragen habt, bin ich hier. Yes? Die Frage war, wie viel Clones eigentlich Lloyd verkauft hat. Es gibt für mich keine definitiven Zahlen, aber so aus der relativ intimen Kenntnis von vielen Dingen würde ich sagen, es sind vielleicht zwischen 500 und 5000 verkauft worden. Sehr wenig, ja. Klar, klar. Also ich bin auf schöne Sätze gestoßen in meinen Recherchen. Also zum Beispiel sagt Steve Jobs, Picasso hätte gesagt, gute Künstler kopieren und richtig gute Künstler stehlen. So, also das hat er sozusagen als sein eigenes Motto auch hingestellt. Und ich habe nicht ganz umsonst am Anfang auch diese Geschichte mit Xerox nochmal erzählt. Das ist halt oft so, die schlimmsten Nichtraucher sind halt die, die mal geraucht haben. So, das ist wahrscheinlich so ähnlich bei Jobs auch. Also natürlich kommt Jobs auch aus der Hippie-Hacker-Kultur, ist ja alles klar, ne? So, und dann, das ist vielleicht auch so ein bisschen immer mein schlechtes Gefühl dabei gewesen, dass sozusagen die ewigen ehemaligen Revolutionäre, also Apple hat ja zum Beispiel diese Think Different-Serie in 97 gemacht, wo Leute wie Gandhi, Mandela, Jimi Hendrix bemüht wurden, um den alternativen Geist von Apple im Sinne eines perfekten Marketings zu simulieren. Und ich empfinde es einfach als Lüge. So, man hätte mal sagen sollen, es geht uns ums Geld verdienen und gut ist. Ne? Aber klar, klar. So haben wir das natürlich auch gesehen. Also ich habe halt nochmal in alten Faxen gewühlt und es gibt so ein Legal Statement von Lloyd, als sozusagen sein Büro ausgenommen wurde. Und da sagt er nochmal genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir mögen eigentlich alle Apple und wir wollen die Basis verbreitern, dass mehr Leute diese tolle Technologie nutzen können. Aber das sah Apple natürlich gar nicht so. Ja?
Es gab ja noch andere, in Anführungszeichen, Klonversuche, unter anderem für Atari ST gab es diese Spectre und alle.
Genau. Klar. Genau. Also in meinen Recherchen, zum Beispiel Aladdin ist ja von der Firma Proficomp verkauft worden. Das Problem war natürlich, wenn ich die ROMs erstmal habe, muss ich sie ja nicht mehr hardwaremäßig haben, sondern ich brauche nur noch die Datei. Und dann ist natürlich plötzlich der physische Träger weg. Und dann ist es sozusagen eine kopierbare Datei, die dann wild auch im Internet oder so verbreitet werden kann. Ich weiß, dass Proficomp von Apple eine einstweilige Verfügung gekriegt hat. Also das ist schon auch massiv gestoppt worden. Ja, ich weiß, genau. Ja. Aber ich glaube, beim Spectre oder bei einem von beiden war es so, dass in einer späteren Version eben nur noch die Software.
Zu der Zeit hat Japan und Taiwan ja auch erstklassige Weltempfänger Kurzwellenradios geklont, sagen wir mal. Die waren ja auch berühmt, weil die dann auch viel, viel billiger waren. Wunsch unterscheidet sich in der Zeit grundsätzlich das Klonen eines Computers von Klonen feinster Elektrotechnik.
Also erstmal, also der ganze Industrieaufstieg Japans ist ja verbunden eigentlich sehr eng mit dem Nachbau deutscher Geräte, also von Leica-Kameras bis hin zu Ferngläsern, alles mögliche, Zeiss-Ferngläser. Die ganze japanische optische Industrie ist eigentlich in Anfängen eine Kopie der Deutschen gewesen. So, also weiß ich auch über meinen Vater, wie damals zum Beispiel über die japanischen Kopien von Kameras gelästert wurden, die dann aber binnen Kürze halt auch besser und billiger und schneller und alles waren so. Und worin unterscheidet sich das? Also ich möchte jetzt nicht direkt widersprechen, aber mir fällt kein Kurzwellenempfänger ein, der sozusagen, also man hat vielleicht, Wer hat damals gute Kurzwellenempfänger für den Consumer-Bereich gebaut? Vielleicht Grundig, ne? Die ganze Yacht-Serie, also Yachtboy und wie die alle. Satellit, genau. Das. Aber so einfach haben die Japaner das nicht nachgebaut. Also es gab ja dann eine lange Zeit auch, wo die HiFi-Produkte aus Japan relativ gut wurden. Also die waren zwar drinnen schlecht gebaut, aber draußen sahen sie immer relativ schick aus und also die Japaner haben, glaube ich, zu dieser HiFi-Zeit schon ganz gut gelernt, das Business in den Griff zu kriegen. Was nochmal ganz spannend ist, ist auch das Verhältnis von Japan und Taiwan. Also die Japaner haben ja schreckliche Sachen im Zweiten Weltkrieg gemacht. Also Nanking, auch in Taiwan. Also die Japaner sind in Taiwan nicht beliebt. Man könnte auch sagen, ungefähr so wie die Deutschen in Holland in einer Nachkriegsgeneration. So. Und trotzdem ist natürlich auch immer Japan war auch jahrzehntelang sozusagen der Fixstern und der Fluchtpunkt für industrielle Entwicklung in Asien. Und das hat natürlich Taiwan auch sehr nachgemacht und dann eben ist es eben auch nach China, also Mainland China übergegangen, so. Insgesamt sind natürlich Computer sehr komplex, sehr viel komplexer als Kurzwellenempfänger. Also zu der Zeit, schon in den 70ern, sind ja Kurzwellenempfänger zu großen Teilen nur noch einzelne Chips mit ein paar Bauteilen drumherum gewesen. Bei Computern hat man ja dieses ganze Biotop von Software, Hardware, Software, die darauf laufen muss. Das sind ja alles Dinge, die bei so Konsumergeräten gar nicht so funktionieren müssen. Da muss nur der Stecker passen und die Spannung muss so gut sein, dass es eben geht. Ja. Das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen, die beiden Gebiete. Jo? Jonathan ist eine Apfelsorte. Ja, die hätte ich vielleicht noch irgendwo erwähnen sollen. Ja. Ah, ja. Also bei Lisa gibt es ja immer das Gerücht, dass vielleicht auch die Tochter von Steve Jobs war, die hieß, glaube ich, auch Lisa, aber egal. Wir haben es halt wegen der Apfelsorte gemacht. A different kind of apple hieß es damals immer.
Ja. Es ist ja nicht nur diesen Apollo 2, der offensichtlich ja hart bekämpft worden ist, sondern es gab ja eine ganze Reihe andere.
Genau.
Unter anderem hat VTech damals die 128 und solche Sachen auf den Markt gebracht. Und da haben die gegen Apple dann gewonnen. Es gab noch mehr Klonen.
Ja. Es gab sogar mal einen legalen Klon, das war der ITT 2020, der sogar relativ gut war. Da hat Apple tatsächlich für viel Geld das Betriebssystem lizenziert und später haben sie es nochmal an eine taiwanesische Firma lizenziert, die hieß LearnTech oder sowas. Die haben so einen, Apple II Klon in einer als Lerncomputer umgebaut. Aber Lloyd hatte halt den Apollo 2 genannt, weil es genau dieselben 5 Buchstaben sind, die Apple 2 eben auch sind, also Apple und dann eben die 2 dahinter. Und dadurch muss man in den Raums keine Adressen verändern. Das heißt, man muss nur die Buchstaben überall, wo Apple steht, muss man Apollo reinschreiben. Und dann war es sozusagen nicht ganz offensichtlich ein Klon. Ja. Genau, ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Interessanterweise ist ja am Ende IBM aus seinem eigenen Computerbusiness ausgestiegen. Also die haben ja dann alles an Lenovo verkauft und Lenovo hat dann sich sozusagen auch von Apple, von IBM nach einigen Jahren komplett abgekoppelt und ist heute eine klassische, gute chinesische Laptop-Firma. Ne? Also es ist halt schwierig, dieses Business auf Dauer zu kontrollieren. Also vielleicht hätte es Apple auch am Anfang, hätte es Apple geholfen, diesen Market Share zu increasen, aber am Ende verliert man halt, das wussten die natürlich nicht, aber es war mit IBM so. Ja, bitte? Ja, das kann man sich fragen, aber wenn ich an meinen Laptop hier denke, dann merke ich auch manchmal, dass die nichts mehr im Griff haben. Aber gut, noch was? Okay, dann bedanke ich mich nochmal.